Willkommen beim Prestige Society Podcast. Deine Gastgeber Dennis und Markus nehmen dich mit auf eine Reise voller Motivation, Inspiration und Erfahrungsaustausch. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu unserer achten Podcast-Folge von Prestige Society und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Markus, zu meiner Linken hockt der liebe Dennis und zur Rechten mein guter alter Namensvetter. Ja. Wie geht es dir, lieber Markus?
Total entspannt. Ich liebe es, gerade im Sommer in Dubai zu sein.
Ja, das kann ich zu 100% nachvollziehen. Ne? Also aktuell, wir hatten es gerade erst wieder, es ist, glaube ich, heute gefühlt 50 Grad, obwohl die Temperaturanzeige unter 40 noch ist.
Ah, die Straßen sind leer. I love it. Ich könnte mich dran gewöhnen. Tatsächlich, Sommer in Dubai, ja. Schönste Zeit. Absolut.
Ne? Schön auf jeden Fall, dass du da bist. Dass
Danke
du
für die Einladung. Nimmst.
Ist nicht selbstverständlich, das wissen wir sehr zu schätzen. Und ich glaube, heute in diesem Podcast gibt es wieder sehr, sehr spannende Themen, die wir besprechen können und werden, weil du bist ja auf deinem Gebiet, würde ich jetzt mal sagen, sehr, sehr bekannt. Ne? Und ich finde das super faszinierend, was du machst. Deswegen ist es für uns eine große Ehre, dass du heute hier bist.
Vielen Dank. Ich werde gleich rot vor lauter Schmeichelei. Aber macht ruhig weiter.
Ja, es hat gerade erst angefangen. Warte, sehr gut. Es wird noch mehr. Ne? Absolut. Und ich übergebe jetzt direkt mal an den Dennis, wie immer.
Wie immer. Also auch von meiner Seite aus herzlich willkommen und auch herzlich willkommen, lieber Markus. Danke, dass du da bist. Ich bin wirklich auch sehr froh, dich heute am Start zu haben in unserem Podcast als Gast, weil ich habe dir auch in der Nachricht gesagt, dass wir ganz viele interessante Gäste einladen und du bist mit einer der interessantesten Menschen, die wir kennen, definitiv. Vor allem finde ich deinen Werdegang so besonders, weil du bist jetzt gerade im Bereich Social Media Marketing wirklich ein, ja, ich würde schon fast sagen, eine Ikone. Also du kennst dich wirklich sehr, sehr gut aus, gehörst zu einem der absolut Besten in deinem Bereich. Aber es war ja nicht immer so. Also du hast ja deinen Ursprung in der Gastronomie tatsächlich, hast auch in einem sehr, sehr renommierten Hotel gelernt. Also ich kenne so ein bisschen deinen Werdegang, aber vielleicht kannst du einfach mal was über dich erzählen. Wer bist du und was machst du genau? Wie kam es dazu?
Ja, also angefangen hat ja eigentlich alles, dass ich im elterlichen Betrieb angefangen habe. Also ich habe da bei meinen Eltern die Ausbildung machen müssen, Handwerksbetrieb, Einzelsohn, Einzelkind, Betrieb seit 1919, da gab es keine Diskussion. Und ich habe lange gebraucht, um diesen Absprung überhaupt zu schaffen und dann hat es nur geschafft deswegen, weil ich eine überhöhte Kreditkartenabrechnung bei American Express hatte. Damals, glaube ich, so 7.000 Mark, das war schon für jemanden kurz nach der Ausbildung schon sehr, sehr viel Geld. Und ich habe dann keine Lösung gehabt, das zurückzuzahlen. Mein Vater wollte mir das Geld nicht geben, meinte, such dir einen Nebenjob. Und das war der Anfang vom Ende. Ich habe dann in der Gastronomie tatsächlich schnell einen Nebenjob gesucht, habe ein bisschen gejobbt. Aus dem Job wurde irgendwie dann Vollzeit. Und irgendwann dachte ich mir, das ist schon eine geile Geschichte. Und habe dann entschieden gehabt, ich möchte den Beruf lernen, war auf der Steigenberger Akademie, also private Hotelfachschule, Schwerpunkt schon damals, habe mich Tourismus und Marketing total interessiert. Habe dann in Kempinski für Jahreszeiten lange gearbeitet, habe dann mein Jungsommelier gemacht, habe im Hotel eine Abteilung mit aufgebaut und das war der erste Touchpoint, wo ich gemerkt habe, im Marketing und Sales macht echt Spaß. Habe es immer noch nicht geschnallt. Meine Vorgesetzten meinten, Markus, du musst in Sales. Und ich so, nein, ich will beim Gast bleiben. Mein Gott, war ich dumm. Aber gut, ich wollte es damals so. Und erst als ich mich dann 2007 mit meinem ersten eigenen Restaurant in München selbstständig gemacht hatte, das war so im Mai, habe ich natürlich auch PR und Marketing für mich selbst gemacht. Und ich weiß noch, so im Herbst kam der erste Mitbewerber auf mich zu und meinte, Markus, wer macht eigentlich dein Marketing? Dann meinte ich, mache ich selbst. Warum? Ja, magst du es für meine Restaurants mitmachen? Und das war zeitgleich die Geburtsstunde meiner Agentur. Und so hat sich das alles total organisch entwickelt. Und selbst damals, wo ich dann den ersten Kunden hatte, war es mir überhaupt nicht das Ziel, die Agentur auszubauen. Also ich habe da nie Zeit investiert, niemals Marketing für gemacht. Ich habe immer nur die Gastro gemacht, zweites, drittes Restaurant aufgemacht und die Agentur wurde immer größer und irgendwann habe ich dann gar nicht gemerkt gehabt, dass die Agentur größer geworden ist als die Gastronomie. Das war dann irgendwann so ein Gespräch mit dem Steuerberater. Ich meine, Markus, du, schau mal her, da ist der ROI halt ein bisschen anders als da. Vielleicht sollte man drüber nachdenken. Und das war dann der Punkt, wo ich mich dann aus der Gastronomie verabschiedet habe.
Die gibt es auch gar nicht mehr.
Nee, also tatsächlich, als mein Vater gestorben ist, habe ich mich dann auch entschieden gehabt, ich muss irgendwie den Betrieb meiner Eltern auflösen. Meine Mutter war irgendwie so ein Thema und ich war dann so ein Punkt, okay, Gastro, ich war da schon so ein Feuerlöscher. Also ich hatte dann mit drei Restaurants, habe ich geglaubt, dass sich das so gegenseitig irgendwie ergänzt. Stattdessen hatte ich statt einem Problem drei Probleme. Und nicht, dass das eine Problem das andere löst, weil man wurde die Multiplikation war. Und ich dachte eigentlich, je größer du in der Gastronomie wirst, umso mehr Standorte du hast, umso einfacher wird es. Habe ich mich ein bisschen getäuscht. Und das war auch der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, Markus, Marketing, weniger Aufwand, von überall aus arbeiten, ist dann doch einfacher gewesen.
Das ist sehr, sehr spannend, wie du das erzählst. Wenn du jetzt einfach mal zurückblickst, was du gemacht hast und wo du heute stehst. Ich verfolge ja das, was du so auf Social Media machst, ein bisschen. Du hast ja mittlerweile mehrere Bücher auch schon veröffentlicht zum Thema Marketing, die sehr, sehr erfolgreich sind. Du bist Speaker auf großen Bühnen, hattest vor kurzem erst deine Deutschland-Tour, glaube ich. Also du darfst da schon mega, mega stolz auf dich sein. Wie ist das so für dich, wenn du jetzt einfach mal zurückblickst, wie du angefangen hast und wo du heute stehst? Es ist bestimmt zufriedenstellend, dass du, ich glaube, es spricht alles für dich, dass du viel richtig machst, ne?
Tatsächlicherweise ist es eine meiner größten Baustellen in meinem Leben, die ich selbst habe, ist Anerkennung. Also ich versuche immer wieder mal so Dankbarkeitstagebuch oder Erfolgstagebuch zu schreiben. Das mache ich immer dann, wenn ich mir merke, ich bin nicht on Fokus. Dann tue ich mir meinen Schmierblock rausholen, dann schreibe ich immer so mit und dann heißt es immer, da gibt es diese Regel, für was bist du dankbar an diesem Tag? Oder auch so eine typische Frage, was für ein erfolgreiches Erlebnis hattest du? Und für mich gibt es dieses Thema erfolgreich gar nicht, weil wenn ich meinen Job mache, habe ich meinen Job gemacht. Es ist weder gut noch schlecht, es ist einfach gemacht. Und ja, ich sehe das gar nicht so. Also ich sehe so rückblickend schon krass, was alles passiert ist und wie viele Menschen ich deren Leben verändert habe und auch die Dankbarkeit, die man dann auch gerade auf so einer Deutschlandtour spürt. Da kommen schon viele Kunden, die sagen, hey Markus, danke, wegen dir habe ich Punkt, Punkt, Punkt. Das ist cool, aber das ist dann wird immer sehr schnell bei mir auch verdrängt, weil wieder was anderes auf dem Tablett ist, was wichtiger ist. Und deswegen habe ich da echt Probleme, da auch selbst den Fokus zu sehen, was man erreicht hat. Aber zurückblickend, danke, ja, ist es tatsächlich viel passiert.
Aber ich glaube, das ist generell so ein Unternehmerding. Also während du dankbar für die eine Sache bist, hast du schon die nächste Sache im Kopf. Und während du die nächste Sache im Kopf hast, planst du schon die nächsten 10 Sachen.
Ja, und wenn du tatsächlich mal was Positives hast, bin ich 100% sicher, am nächsten Tag kommt Schreiben vom Finanzamt und die ganze gute Laune ist weg.
Ja, das typisch, ne?
Auf jeden Fall. Also das ist zum Beispiel ein sehr spannender Punkt, weil du lebst ja hier in Dubai, aber deine Firma, die M+, die gibt es ja noch in Deutschland und die wird auch erstmal in Deutschland so bestehen bleiben, weil es ist ja nicht so ganz einfach, mal seine Firma jetzt
abzumelden. Will ich auch gar nicht tatsächlich. Ja. Also ich habe natürlich vor Ort auch Mitarbeiter, wir haben eine Struktur, wir haben eine Kundenstruktur. Das läuft ja alles seit 2007. Das zu canceln wäre nicht sinnvoll. Und ich bin jetzt auch kein Mensch, der sagt, ey, Steuern sind was Schlimmes. Irgendwo, ich glaube, wir alle würden heute nicht hier sitzen, hätten wir nicht ein System genossen, ja, was wir irgendwo finanzieren müssen. Gerade hier in Dubai habe ich erstmal gemerkt, wie dankbar man sein darf, einen deutschen Pass zu haben, weil klar, wenn du als Deutsche irgendwo hingehst, alle Türen sind offen, wie also hier Führerschein umschreiben, total easy alles. Also ja, wir haben einfach eine super tolle Erziehung oder aufwachsen dürfen genossen und das ist auch okay. Gerade aktuell tue ich mich auch schwer, mit was unser Geld alles verbrannt wird, aber inshallah kommen andere Zeiten und die kommen bald, aber deswegen, die Firma würde ich deswegen zum Beispiel nicht canceln.
Ja, absolut. Also viele haben ja auch die Illusion, dass in Dubai komplett steuerfrei ist, aber dem ist ja nicht so. Also wir haben hier auch Steuern, zwar deutlich weniger und deutlich unkomplizierter, aber es ist nicht so, dass Dubai komplett steuerfrei ist.
Nein, du hast deine ganzen Gebühren, dann hast dein Lehrgeld, was du auch ab und zu zahlst. Manchmal zahlst du ja doppelt. Ist ja auch so, also wird ihm nichts geschenkt im Leben.
Natürlich, dafür sind dann andere Dinge dafür teurer, wie zum Beispiel die Miete oder der Lifestyle teilweise. Aber das ist dann auch in Ordnung. Aber warum hast du dich ausgerechnet für Dubai entschieden? Weil du kannst ja von deiner Agentur aus, so wie du es vorher gesagt hast, ortsunabhängig arbeiten. Das war ja auch dir wichtig. Aber warum ausgerechnet Dubai?
Dubai war nicht geplant. Auswandern war nicht geplant. Dubai war nicht geplant. Im Gegenteil, ich hatte vor vielen Jahren mein Middle East ein Projekt gehabt und war schockiert und habe damals gesagt, wie kann man freiwillig im Middle East leben? Ich fand das damals nicht sehr lebenswert, muss ich zugeben. Und ich weiß noch, dass ich... Es war in der Pandemie, ich betreue unter anderem auch eine Hotelkette und in Deutschland war alles gesperrt, Lockdown noch alles gewesen und wir haben dann schon die ersten News bekommen, dass eben andere Standorte, unter anderem Dubai, alle offen haben, 100% Service, 100% Angebot, alle Restaurants offen. Ich so, what the fuck, was ist hier los? Und dann irgendwie war plötzlich Dubai wieder auf dem Schirm, da habe ich ein bisschen gegoogelt, habe dann recherchiert, hatte dann auch mit Kollegen gesprochen, wieso, weshalb, warum und dachte mir, krass, also Respekt. Und ich weiß nicht, warum. Ich bin immer so, also ich habe in Deutschland auch immer wieder in Immobilien investiert, weil meine Eltern haben mir das so ein bisschen beigebracht, dass es so ein Investment Tool ist, was funktioniert, also Don't Stop Running System. Und dann dachte ich mir, was wohl so Immobilien in Dubai kosten? Und dann bin ich in so eine Dubai-Marketing-Immobilien-Investment-Bubble reingefallen. Also wenn du da einmal einen Algorithmus anstupst, dann bekommst du natürlich ständig was ausgespielt. Und ich muss zugeben, ich habe damals den Daniel kennengelernt und der ist im Endeffekt der Schuldige, dass ich heute hier bin. Mhm. Der hat mir sehr einfach erklärt, wie ich hier eine Immobilie kaufen kann, wie einfach es ist, hier zu investieren. Ich habe das dann gemacht tatsächlich und nach dem Kauf tatsächlich erst kam so ein Impuls, oh mein Gott, was ist, wenn es Betrug ist? Wenn es die Baustelle gar nicht gibt, wenn der Makler fake ist, ich meine, es ist ein Social-Media-Makler, dachte ich, so was. Flugticket gebucht, nach Dubai geflogen, war 4 Wochen, 5 Wochen hier. In diesen 5 Wochen habe ich das eine oder andere Business-Meeting besucht, habe dann einen Makler kennengelernt, habe dann das Büro kennengelernt, Baustelle angeschaut. Und also was man so macht, um erstmal so ein Gefühl zu kriegen, das Investment war gut. Und in dem Augenblick habe ich entschieden, okay, gut, die Wohnung, die erste, die fertig wird, das wird meine Ferienwohnung. Und dann war die Wohnung fertig und dann bin ich da rein und nach 2 Wochen habe ich schon einen Makler angerufen, meinte, ich brauche eine größere Wohnung, ich bleibe hier. War nicht geplant. Also es war überhaupt nicht auf dem Schirm und es war auch gar nicht so einfach, die Strukturen dann so zu ändern, weil natürlich ich, wie du auch gesagt hast, schon ich auch auf Bühnen bin oder auch bei Firmen in-house, wo ich Mitarbeiter ausbilde und auch führe und unter anderem auch Arco Hotels eben auch dann vor Ort sehr oft im Büro war. Und es war einfach so, Leute, ich werde jetzt dann gehen und ich dachte eigentlich, alles wird gecancelt. Also für mich war vollkommen klar, wenn ich das Gespräch führe, ich bin das Projekt los. Mhm. Und dann war so eine Frage, naja Markus, also ob du jetzt hier bist oder nicht, ist eigentlich wurscht. Also das läuft ja dann weiter. Und ich so, echt jetzt? Ja, ja klar. Und es war für mich so vollkommen crazy. Also ich sagte ein, das hätte ich geplant, dass ich nach Dubai gehen will, wäre das viel komplizierter gewesen und viel schwieriger, als es am Ende des Tages dann tatsächlich war.
Ja, es ist meistens auch immer so, wir haben uns jetzt mit vielen Leuten auch schon unterhalten, entweder du planst es schon Monate bzw. Jahre im Voraus oder du sagst so, triffst die Entscheidung spontan und sagst, ich bleibe jetzt einfach hier. Bei der Anna war es ja genauso, ne? Bei dir ist es jetzt so, sehr, sehr faszinierend.
Naja, wirklich. Dubai macht es einem halt auch sehr einfach, also gerade aufgrund der Ausländerfreundlichkeit, aufgrund der geringen Bürokratie, der einfachen Einwanderungsbestimmungen. Es ist schon sehr einfach, hierher zu kommen und einfach hier zu bleiben. So diese spontane Auswanderungsprozess ist schon in Dubai deutlich einfacher als in anderen Ländern.
Okay, definitiv. Gut, ich bin nie ausgewandert, deswegen weiß ich es nicht, aber ich muss schon zugeben, dieser Schritt nach die Heimat zu verlassen, in Anführungszeichen, das hat sich für mich nie wie Heimat angefühlt, weil als Angestellter in einer Hotelkette war das nie Heimat. Du warst zu Hause, da wo du gearbeitet hast, aber es war schon so alles neu, Bürokratie, du musst dich auf andere Menschen verlassen, die du irgendwie bezahlst, um dich da irgendwie zu supporten. Ja, das war schon so ein Punkt, wo ich sage, also ich kenne ja viele, die sehr jung hergekommen sind, so mit Anfang 20 und so, wo ich mir denke, das hätte ich mir mit Anfang 20 nicht getraut. Also ich finde das schon krass. Also ich meine, ich bin hierher gekommen mit finanziellen Rücklagen und ich wusste, dass egal was passiert ist, kann nichts schief gehen. Aber manche kommen da einfach so her, so wortwörtlich rucksackmäßig und sagen, es passt. Und ich so, krass, also ich bin halt voll der Spießer, voll der Bausparer, sage ich immer. Voll der Spießer.
Ja, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da habe ich hier extrem viele Menschen kennengelernt, extrem viele junge Menschen, die einfach machen. Die sich gar nicht großartig viel Gedanken machen. Also ich wäre da nicht anders gewesen wie du, in meinen Anfang der 20 oder auch Mitte der 20 einfach mal zu gehen. Das wäre nicht so einfach gewesen. Oder es wäre schon einfacher gewesen, aber im Kopf nicht so weit.
Also materialistisch gesehen wäre es einfach gewesen, weil du hast ja nicht so viel Ansprüche, du hast nicht so viel Hab und Gut, auf wann das du hängst. Also das wäre einfach gewesen, aber ich wäre mindset-technisch auf gar keinen Fall so weit gewesen.
100%. Ja, wir hatten es auch mal, dass jetzt die heutige Generation, finde ich, so die jetzt so Anfang 20 sind, viel, viel weiter sind, als wir eigentlich damals waren. Ja. Ne? Und es ist wirklich so, wie du schon gesagt hast, viele Leute Anfang 20, die wandern nach Dubai aus. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, auch wenn jetzt nicht so viel finanzieller Rückhalt da ist oder man eigentlich noch gar nicht wirklich weiß, was man tut, über 90%, die bleiben dann auch hier und werden auch deswegen erfolgreich, ne? Weil sie einfach durchziehen, weil sie einfach ihrer Bestimmung nachgehen und hier gutes Geld verdienen.
Und auch die Möglichkeit haben.
Absolut.
Also es ist ein Land, wo du erfolgreich werden darfst.
Ja.
Und das wird supported. Also du darfst hier erfolgreich sein. Du hast hier eine Community, die das auch unterstützt. Und das ist nicht wie in Deutschland, wo man tatsächlich mehr in die Steine in den Weg gelegt werden als jetzt hier. Also du hast hier wirklich die Möglichkeit, was zu erreichen, wo es wenig Länder auf der Welt gibt, wo es so ist.
Natürlich. Und auch natürlich durch Social Media, durch das 21. Jahrhundert, ja. Weil allein den Content, den wir jetzt hier gerade produzieren, das gab es damals nicht. Also wenn du jetzt mal so zurückdenkst an deinen 20er als beispielsweise, da gab es jetzt weder YouTube noch sonst irgendwen, der jetzt krass irgendwie über das Auswandern berichtet hat oder über das Leben dort in anderen Ländern. Es gab natürlich auch damals Menschen, die diesen Schritt gemacht haben, aber zum einen nicht so viele und zum anderen war es nicht so populär. Es ist ja heutzutage sehr einfach, die Information zu finden. Du gehst einfach rein, auswandern nach Dubai, Thailand, Bali, wohin auch immer. Und dann findest du ganz viele Beiträge darüber, sowohl die positiven als auch negativen. Und dann kannst du sehr leicht abwägen, ob das zumindest schon mal in die Richtung
geht. Das hat man früher auch nicht gemacht.
Ja, eben.
Also das war nicht normal. Also ich weiß noch, als ich entschieden habe, von Regensburg nach München zu ziehen, das war ein Akt der Verzweiflung. Ja. Also Freunde haben das nicht verstanden, Familie hat das nicht verstanden. Warum suchst du dir keine Arbeit hier? Mhm. Und ich so, naja, ich will in einer der besten Hotels der Welt arbeiten und ich möchte jetzt nicht nur in einem schlechteren Hotel arbeiten, nur weil ich jetzt in einem schlechteren Standort geboren bin. Das hat keiner verstanden. Das war, es war halt einfach noch so, du bist halt in deiner Umgebung gewesen und da hast dich gefälligst zu vermehren, da hast du gefälligst zu daten, da hast du gefälligst zu arbeiten, zur Schule
Klassiker,
zu gehen.
Klassiker, ne?
Genau, und Schluss. Und wenn ich heute auch nach Hause komme und auch Menschen treffe, die ich von früher noch kenne, für die ist das vollkommen unnormal, was für ein Leben ich führe. Und ich denke mir, so, das ist vollkommen normal. Also man merkt schon, es ist immer noch so zweierlei Gedankengut.
Auf jeden Fall, 100%. Und du hast ja auch vorher gesagt, du bildest auch aus. Mit deiner Agentur.
Genau.
Vielleicht kannst du uns mal ein bisschen was darüber erzählen, in welchen Bereichen du genau ausbildest, was sind so deine Hauptkunden, um die du dich kümmerst.
Genau, also groß geworden ist es ja damals die Agentur als klassische Dienstleistung, PR, Marketing und Events für Hotellerie und Gastronomie. Mhm. So, und es hast natürlich immer das Thema, dass du natürlich im Hotel auch immer jemanden brauchst, der dir zuarbeiten muss. Weil wenn du jetzt eine Hotelgruppe betreust, dann hast du in der Regel 5, 6, 7 Standorte. Das heißt, du hast immer jemanden im Haus, der sich mit dir kurzschließen muss. Mhm. Und du hast immer das Problem, dass es, also die wenigsten stellen Marketingleute ein, oft, weil sie auch gar nicht verfügbar sind und B, weil man denkt, man braucht sie nicht. Das kann schon irgendjemand mitmachen, das ist der Klassiker. Mhm. Da macht halt die vom Sales Marketing einfach mit oder die vielleicht die Lohnbuchhaltung macht, die macht noch Marketing mit. Also selten, dass immer jemand eigenständig dafür eingestellt wird. Mhm. Und dann habe ich immer schon die Leute so ein bisschen an die Hand genommen, habe gemerkt, okay, wir brauchen ein System. Und ich habe für mich dann irgendwann mal vor vielen Jahren mal so einen Leitfaden entwickelt, der heute OBC-Strategie heißt, wo ich einfach 12 Marketing-Bausteine so kombiniert habe, dass es einfach zum Umsetzen ist, aber strukturell und du so auch eine Art Checkliste hast. Und das habe ich den Leuten beigebracht. Und irgendwann kamen dann halt so Solo-Selbstständige auf mich zu, durch Netzwerken, durch Veranstaltungen und meinten, hey Markus, ich will bei dir Kunde werden. Und ich so, ja, aber ich war schon in Budgets unterwegs, durch den Glücksstand, dass ich musste nie verkaufen. Mhm. Die Leute haben angerufen, ne? Hey, wir wollen Kunde werden. Und dann, wer bist du? Ja, wir sind Kette XY. Ja, kostet so und so viel. Ja, kein Problem. Ja, das Preisniveau hatte ich halt dann. Und dann meine ich, du, ganz ehrlich, du hast gar nicht die Marge. Mach doch das Nötigste. Ja, wie mache ich das? Und da ist mir die Idee gekommen. Ich brauche im Endeffekt eine Checkliste, ein paar To-Dos, wo der Solo-Selbstständige versteht, wie Marketing funktioniert. Mhm. Und das haben wir damals mit PDFs und geheimen YouTube-Links gemacht. Also es war echt gruselig, muss ich sagen. aber es hat funktioniert, weil der Inhalt war das Wichtige. Ja. Und über die Jahre hinweg ist es immer perfekter geworden. Mittlerweile ist es ein System, was aufeinander aufbaut. Wir haben eine eigene App, Mitgliederbereich, also der Klassiker einfach. Und wir bilden halt entweder die Unternehmen aus, wo wir sagen, hey, liebes Unternehmen, wir nehmen deine Mitarbeiter an die Hand. Oder wir nehmen die Solo-Selbstständigen und sagen, hey, das kannst du auch machen. Es ist immer die gleiche Strategie, immer die gleiche Umsetzung und das Ziel ist immer nur organischer Markenaufbau. Ob jetzt Unternehmensaufbau oder Personal Brand, immer organisch, ohne Werbebudget. Weil das ist nachhaltig. Das ist wie wenn du ein Investment machst. Du investierst in deine Marke und du bekommst immer Rendite. Wenn du jetzt aber einfach nur Ads bezahlst, dann zahlst du und schaltest du sie ab. Ist auch keine Rendite mehr da. Und das ist der Grundsatz von mir. Mhm. Und dann kann man es immer noch ergänzen mit anderen Strategien. Aber für mich ist das Fundament immer organischer Markenaufbau.
Aber du machst auch bezahlte Ads. Also du betreust auch in diesem Bereich.
Oder tatsächlich
das machst
nicht.
Du gar nicht. Das machst du
genau,
gar nicht.
Also tatsächlich, also klar mache ich jetzt für mein Inhouse zum Beispiel für uns selbst mal Retargetierungskampagnen oder sowas. Aber klassisch bezahlte Ad-Kampagnen betreuen wir nicht.
Okay, das ist natürlich auch gut zu wissen, weil Marketing ist ja nicht gleich Marketing. Marketing ist ja, du hast es schon vorher schon angesprochen, das ist ja eine Bubble. Also ja. Im Marketing gibt es ja ganz, ganz viele unterschiedliche Bereiche und dementsprechend geht es ja darum, auch einfach mal zu verstehen, was du so genau machst. Also Facebook-Ads oder generell Ads schalten ist jetzt nicht so dein Steckenpferd.
Genau, also weil tatsächlich wir versuchen immer zu verstehen, was will unser Kunde verkaufen. Und was ist der psychologische Gedanke dahinter, warum deren Kunden kaufen? Und daraus entwickeln wir mit dem Kunden gemeinsam eine Kommunikationsstrategie, die nur dazu dient, im Endeffekt einen roten Faden zu haben, um immer wieder im Gespräch zu sein. Mhm. Und das dann von Social Media Marketing bis Pressearbeit in 12 verschiedenen Marketingbausteinen. Und wenn du das einmal umgesetzt hast in einem Jahr, hast du ein Fundament, auf das du immer wieder draufsetzen kannst. Mhm. Und ich gebe mal als Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel vorstellst, du bist auf deiner Terrasse und du hast da deinen großen Grill und da tust du jetzt die Kohlen reinwerfen, so aus dem Beutel, und jetzt tust du einen Brandbeschleuniger draufschützen. Was passiert?
Es fängt mal kurz Feuer.
Okay, die Kohlen haben noch gar nicht geglüht.
Genau.
Das heißt, es passiert doch erstmal gar nichts.
Ja.
Kein Feuer da.
Ja.
Aber jeder denkt, wenn er Ads bezahlt, dass eine Stichflamme kommt. Aber wenn die Kohlen noch nicht glühen, kann auch keine Stichflamme kommen. Und so ist es auch mit Ads. Wenn ich nicht verstehe, welcher Content funktioniert, wie ich meine Zielgruppe erreiche, dann brauche ich auch nicht Geld reinwerfen, weil ich bekomme nur mehr Reichweite. Das heißt nicht, dass das Posting besser wird, nur weil ich Geld bezahle für mehr Reichweite. Das heißt, ich habe halt 10.000 Menschen erreicht, die das Posting nicht gut finden, anstatt 100.
Ja.
Und das ist der Punkt. Und die meisten fokussieren sich immer auf Likes und Kommentare. Ich habe so gut wie keine Kommentare und kaum Likes, aber ich mache 100.000 Euro Jahresumsatz über Instagram ohne bezahlte Werbung. Warum? Weil wir halt ab und zu mal wieder jemanden triggern und dann kommt eine PN und dann haben wir den geclosed. Das ist so viel einfacher, aber das verstehen die Leute nicht. Die wollen immer die Abkürzung, aber wenn es so einfach wäre, wären wir alle Millionäre.
Ja. Das ist super, super interessant. Ne? Also du legst quasi viel, viel mehr Wert auf Qualität anstatt auf Quantität.
Ne? Nur so kannst du langfristig auch eine Marke sein.
Das Nachhaltige, was du gerade gesagt hast.
Also ich, wenn ich heute gucke, klar will ich schnell irgendwie viel Leads verbringen. Ganz ehrlich, es gibt ganz viele Coachings da draußen, wo es nur darum geht, um Leads, um Cold Calls, um Closing Calls. Und der Closing Call ist so schlimm, dass du danach diesen Lead definitiv verbrannt hast. Warum? Weil ganz klar gesagt wird, entweder kaufst du jetzt oder nie. Ich habe solche Gespräche auch schon geführt. Ich habe mich auch in Leadlisten eingetragen, um einfach mal zu sehen, was Kollegen machen. Mhm. Und wo ich mir denke, so, ey, ich würde nie im Leben diese Firma empfehlen. Und was ist bei uns? Wir bekommen teilweise von Kontakten Empfehlungen, obwohl die selbst die Kunde geworden sind, weil sie gesagt haben, nee, ich habe keinen Bock, mein Marketing selbst zu machen, aber jeden Unternehmer, den ich kennenlerne, dem empfehle ich dich weiter.
Ja.
Warum? Weil unser ganzer Verkaufsprozess einfach, wir sagen mal Love Sales, wir verkaufen mit Liebe, weil wir es gerne machen, weil wir Menschen gerne helfen, das ist eines unserer Werte im Unternehmen und das ist das Nachhaltige und das versuchen wir unseren Kunden auch immer nahezulegen, hey, du machst dein Geschäft nicht von heute auf morgen, du machst dein Geschäft für die nächsten 20, 30, 40 Jahre und denk doch erstmal an die Zukunft und nicht nur an morgen. Also das muss man vielleicht ein bisschen größer auch sehen.
Auf jeden Fall, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Also auch gut, dass du es ansprichst. Nicht nur Weiterempfehlung von Kunden, sondern auch von Menschen, die entweder gar nicht oder eventuell auch niemals bei dir Kunde werden. Einfach weil die wissen, okay, ich bin zwar kein Kunde bei dir, aber ich weiß, der macht seine Arbeit richtig gut. Das ist auch der Grund, warum du jetzt da sitzt, weil ich meine, ich selber, ich war noch nie ein Kunde bei dir. Ich kenne dich jetzt seit 2 Jahren ungefähr. Ich war noch nie Kunde bei dir, aber ich weiß, dass du einer der Besten auf deinem Bereich bist, weil wir schon so viele Gespräche geführt haben und ich weiß, okay, in welche Richtung das geht. Und deswegen kann ich auch sagen, hey, der Markus ist definitiv einer der ersten Menschen, an die wir gedacht haben, als wir den Prestige Society Club aufgemacht haben.
Tatsächlich, ja. Also es war, hat sehr, sehr früh angefangen, wo wir uns unterhalten haben, wen können wir mit dazu nehmen. Und dann ist dein Name sehr früh gefallen. Ne?
Ja.
Und du bist ja sehr, sehr vielfältig auch unterwegs. Du machst ja nicht nur Marketing oder bist nicht nur Speaker und tretest da und da auf, sondern ich verfolge ja deine Story so ein bisschen. Du bist ja auch sehr fashion-affin, würde ich jetzt mal sagen. Ne?
Ich würde mal sagen, ich bin Marketing-Opfer.
Also, das würde ich eher so also, sehen. Ich sehe das immer in der Früh, du am Aufzug, ne? Jeden Tag eine neue Tasche, neues Ding. Ne? Und soweit ich das irgendwie jetzt rausfiltern konnte, hast du auch mal so eine eigene Fashion-Show gemacht oder machst du das noch? Ich weiß es nicht.
Tatsächlich nicht mehr. Die Secret Fashion Show meinst du wahrscheinlich.
Ganz genau.
Genau. Das war ein Projekt. Ich habe damals einen Anruf bekommen in München, noch in der Agentur, vom VDMD, das ist ein Verband für Mode- und Textildesigner. Und meinten, Herr Mensch, wir haben da so Jungdesigner, die müssen irgendwie in die Presse. Das ist unser Budget. Da meinte ich, ja, Dankeschön, mit dem Budget kriegen wir gar nichts hin. Und dann, ja, machen wir uns nochmal Gedanken, Meeting und so weiter und so fort. Dann meine ich, ja, wollen wir nicht unhöflich sein, Love Sales, machen wir doch ein Meeting. Und dann hat er mich so getriggert gehabt, dass ich gesagt habe, okay, gut, mit dem Budget machen wir irgendwas. Wir wussten, wir haben so gut wie kein, also für ein Event war es einfach kein Geld. Wir wussten, die Presse wird auf gar keinen Fall kommen, weil das waren alles Jungdesigner, die keinen Namen hatten. Wir hatten also eigentlich gar nichts. So, gut, also wir müssen Leute einladen, ohne ihnen zu sagen, wer auf dem Laufsteg steht. Schwierig. Also es ist geheim. Es ist eine Fashion Show. Undergroundig. Secret Fashion Show war dann die Idee. Wir machen das Ganze so ein bisschen in Berlin, Hinterhof. Wir haben damals in München ein Fotostudio gemietet und haben nicht den Haupteingang benutzt, sondern den Hintereingang. Haben dann den mit so laminierten cool. Zetteln haben wir den Weg ausgeschildert und hatten dann so wirklich so eine riesen Stahltor. Das war so ein riesengroßes Tor, wo auch ein Auto in das Studio hätte fahren können. Mhm. Und haben wir dann mal die Tür aufgemacht, so ein bisschen wie so ein Underground-Club in Berlin, wo nirgendwo ein Schild ist, wo du dann klopfen musst an die Metalltür und dann kommt jemand raus und guckt und so ähnlich haben wir das aufgezogen. Das waren damals ungefähr 100 Gäste. Wir hatten damals, glaube ich, so 10 Designer. Es war eine sehr gemütliche Geschichte, haben ein paar Blogger eingeladen, ein bisschen Presse und die Leute haben es tatsächlich gut gefunden. Ne? Und das Event war abgeschlossen und für mich war das Thema abgehakt, Ablage. Mhm. Am nächsten Tag rief irgendwie dann der nächste Designer an, ja, wann ist denn die nächste? Kann man sich da reinkaufen? Ne? Oder wann, was kostet die Startgebühr? Und ich so, reinkaufen, Startgebühr? Okay. Dann nochmal Anruf, ja, wann ist denn die nächste Secret Fashion Show? Warum? Ja, wir würden gerne Tickets kaufen. Tickets? Ja, für die Show. Und du musst verstehen, in München, da zahlst du nicht Eintritt. Da geht man davon aus, dass man auf einer Gästeliste steht. Mhm. Dass man für Event Geld nehmen kann, das war für uns damals als Eventagentur vollkommen fremd. Und dann dachte ich mir, komm, das machen wir nochmal. Unter Eigenregie. Haben dann ein eigenes Konzept entwickelt, haben das im Endeffekt Copy-Paste gemacht. Das war sofort ausverkauft. Die Tickets waren verkauft, die Designerplätze waren verkauft. Wir hatten dann Medienpartner wie München TV und sowas. Und es war der Hammer. Und so hat sich dann entwickelt, bis wir dann die letzten Shows waren dann in der alten Kongresshalle, hatten 1000 Besucher, hatten 12 Designer, 100 Models in der Zusammenarbeit auch mit der Abendzeitung München, die mit den Models gemeinsam die schöne Münchnerin gesucht haben. Wir hatten Sponsoren wie Nespresso, DM und Philip Morris und waren damals tatsächlich die größte Modenschau in der Form als Event in Deutschland, wie es gegeben hat. Und der Designer mit der weitesten Anreise kam aus Chicago.
Chicago,
ja, krass. Und das war ein tolles Projekt, aber dann kam natürlich die Pandemie. Ja. Und ich muss auch zugeben, ich saß dann in Volume 8, wir hatten 8 Shows, ich saß dann so auf der Tribüne und normalerweise bekomme ich immer bei meinen Veranstaltungen so ein Pseudo-Gänsehautgefühl. Mhm. Und das hatte ich beim Nummer 8 nicht mehr. Ich war nicht mehr begeistert und dachte mir, irgendwie ist es immer das Gleiche. Und immer wenn ich mich langweile, dann höre ich auf mit was, weil ich denke mir dann, wenn ich mich schon langweile, dann wird sich bald auch unsere Kunden langweilen. Und dann ist ein Produkt kaputt. Und deswegen habe ich gesagt, wir hören auf. Dann wussten wir nicht, wie wir es kommunizieren. Und dann kam die Pandemie und dachte ich mir, perfekte Exit-Strategie. Und so haben wir das Thema dann abgeschlossen.
Sehr spannend.
Auch hier von 100 zu 1000 zu einer Medienreichweite von 1,2 Millionen pro Show, 0 Cent Werbebudget.
Muss man auch mal hinkriegen erst. Ne? Also wir haben ja vorhin gesagt, was wir mit unserem Kanal bis jetzt erreicht haben. Wir haben zwar wenig Follower, aber im Verhältnis haben wir super viele Zuschauer und das auch organisch, weil die Leute, die wollen einfach dieses Authentische, die wollen sich mit Leuten identifizieren, die halt auch greifbar sind, ne? Und ich denke, du bist ja auch für viele Leute sehr, sehr greifbar, ne? Und das ist so, und du bist ehrlich und das ist der Grund dafür, ne? Höchstwahrscheinlich.
Ja, also man mag mich oder halt auch nicht.
Ja.
Und ich bin so, wie ich bin und ich spreche manchmal auch Sachen aus, die vielleicht nicht ausgesprochen werden sollten. Gerade wenn ich auf einer Bühne bin und dann Fragen mir gestellt werden, dann bin ich nicht mehr ganz so diplomatisch, aber so bin ich halt und ich werde mich jetzt auch nicht mehr ändern. Das Konzept lief die letzten Jahre ganz gut und so ist es damals auch gewesen. Und ich stehe auch fest dafür und ich bin auch der festen Meinung, jeder, der was zu sagen hat, soll es einfach sagen. Und love it or leave it, everybody's darling macht keinen Umsatz.
Ganz ja, genau. Ja. Das finde ich auch bei dir so gut, weil ich habe dich jetzt auch schon mal öfter um Rat oder um Tipps gefragt und du bist immer sehr kreativ, du hast immer ganz, ganz tolle Ideen und das weiß ich auch sehr zu schätzen. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt, was mir gerade einfällt. Du hast es nämlich vorher immer mal wieder ein bisschen angesprochen, das Thema PR. Du hast ja auch dein eigenes Magazin. Kannst du darüber was erzählen und was für eine Rolle spielt dein Magazin?
Ah, nie geplant, auch hier wieder. Ja. Agenturthema, ich glaube 2010 war das so, jede Agentur hatte so einen eigenen Blog. Das hat man halt auf der Agentur-Webseite dann so Kunden-News veröffentlicht. Und ich dachte mir damals, das sind das doch keine Sau. Also wenn ich als Agentur sage, dass mein Kunde gut ist, das glaubt mir doch keiner. Ist doch klar, dass ich meinen Kunden gut finden muss. Und ich dachte mir, komm, wir machen einfach, das war damals WordPress, war der neueste Shit irgendwie. Dachte ich mir, komm, wir holen so ein WordPress, machen so einen Blog, aber optisch soll das aussehen wie ein Magazin. Und es hieß dann damals Magazine 4, also 4, weil wir die Themen Eat, Drink, Talk, Relax hatten. Das heißt, Eat natürlich unsere Restaurants, Talk, wo wir Interviews führten mit den GMs, mit den Inhabern, Relax, weil wir Spa und Beauty auch als Kunden hatten, Eat, Drink, Talk und Drink natürlich auch, weil wir das Thema Wein und Genuss auch noch hatten. Und haben wir einfach unsere Kunden-News veröffentlicht und dann der Kunde hat sich gefreut, weil er hat schon seinen ersten Magazinartikel gehabt und wir konnten was teilen, was gut aussah und der normale Konsument hat ja nicht erkannt, dass es unser eigenes Produkt ist. Und irgendwann kam dann eine E-Mail, eine Einladung zu einer Restauranteröffnung. Da dachte ich mir, ich gleich im Büro so, du Sabine, schau mal her, was, ich habe eine Einladung gekriegt zu einer Restauranteröffnung. Ja, warum das? Ja, als Redaktion von unserem Magazin. Und plötzlich haben wir gecheckt, wir sind ja Redakteure. Und es war ein komplett neuer Blickwinkel, weil wir da nämlich was gemacht haben. Wir waren auf die Veranstaltungen als Presse geladen und haben dort ja Promis kennengelernt, weil die wollten ja was von uns, der Presse. Dann haben wir uns mit denen connected und jetzt hatten wir die Kontakte von den Promis, die wir für unsere eigenen Events für unsere Kunden nutzen könnten. Weil wir haben ja auch Events organisiert, Modenschauen, Restaurant, Hoteleröffnungen. Und was brauchst du, damit Presse kommt? Promis. Also haben wir im Endeffekt uns selbst eingeladen auf Veranstaltungen, haben dort einen Promis kennengelernt, haben die Promi-Kontakte menschlich Beziehungen aufgebaut und hatten dann im Endeffekt auch einen Promi-Verteiler plus natürlich auch andere Presse kennengelernt. Also es war ein sensationelles System und ich habe dann irgendwann eine Unternehmerin kennengelernt und gesagt, du Markus, ich habe keinen Bock mehr auf das Business, ich möchte das Magazin abkaufen. Und ich so, was? Ja. Und ich so, wer zahlt denn Geld für ein WordPress-Tool? So, also ich habe das nicht verstanden. Und wir haben das damals tatsächlich verkauft, weil ich dachte mir, komm, warum nicht? Kann ich wieder was Neues anfangen? Und dann habe ich angefangen mit Monaco Deluxe. Damals auch in Verbindung mit YouTube sehr stark geworden. Damals sehr stark fokussiert mit Zielgruppe, Thema Reisen. Und damit habe ich es auch geschafft, zu den Top 10 Reisebloggern Deutschlands zu zählen. Wir hatten damals 1,2 Millionen pro Monat Medienreichweite. Ich habe dann für Tageszeitungen geschrieben, hatte eine eigene Lifestyle-Kolumne auf Radio Arabella und. So ist alles ergeben. Und dann in der Pandemie habe ich gesagt, auch hier, lass uns das Ganze stoppen, weil wir brauchen jetzt kein Printzeug verteilen, was keiner anfassen darf und nutzen die Zeit auch, um darüber nachzudenken, ist denn überhaupt das Traveling noch mein Thema? Und wir haben es dann geändert von Monaco Deluxe auf MDL und haben daraus jetzt ein Business-Magazin gemacht, was super ankommt. Wir waren dieses Jahr, haben wir es geschafft, die 200.000 Kontakte pro Ausgabe zu erreichen. Wir liegen in Flughafen-Loungen aus, am Airport-Gate. Wir haben Kooperationen mit Lufthansa und Austrian Airline, wo wir per QR-Code das als Lesemagazin bekommen. Also hätte ich nie gedacht, auch hier wieder, Positionierung ist das A und O. Also
genial.
Ja. Ja, und so PR ist für mich immer noch wichtig. Ich liebe PR. Ich selbst ziehe mich auch selbst, ehrlich gesagt, gerne in der Presse. Ich liebe es auch tatsächlich, Interviews zu geben und auch wieder mit anderen Redakteuren sich auszutauschen. Das macht Spaß. Und natürlich ist es auch positive Reichweite fürs eigene Marketing.
Auf jeden Fall. Also ich habe damals, ich war damals schon echt, also mir das erste Mal davon erzählt, dass von dem Magazin, habe ich auch gesagt, hey, absoluter Genius-Move. Also
genial. Geplant, muss ich zugeben. Also,
aber so entstehen ja oft die besten Dinge.
Heute empfehlen wir es unseren Kunden, Kundenmagazine zu machen, weil es gibt kein besseres Tool. Und es ist ein Marketing-Tool, was sich nicht mal Geld kostet, weil du es refinanzieren kannst mit Anzeigen und Kooperationspartnern. Es ist eigentlich total genius, weil es ist ein Flyer, den du verschickst, der dich nichts kostet, wenn du es geschickt anstellst. Und das ist tatsächlich ein Tool, was ich jedem empfehlen würde.
Absolut. Vor allem ist es ja in Anführungsstrichen ein neutrales Magazin und du kannst dich ja in dem Magazin auch immer wieder hervorheben.
Genau.
Ja.
Ja, Genius Move, Trick 17, ne?
Ja, trojanisches Pferd, sage ich immer. Du brauchst im Marketing trojanisches Pferd, weil durch die Fördertür kommst du meistens nicht rein, also musst du durch die Hintertür und deswegen brauchst du ein trojanisches Pferd im Marketing. Und Direct Sales ist immer schwieriger geworden in der heutigen Zeit, weil jeder will verkaufen. Also mir geht es zumindest so, ich habe das Gefühl, egal wo ich mich irgendwo anmelde, egal wo ich mich einlogge, ich habe mindestens 10 Nachrichten von irgendwelchen cringen Leuten, die mir was verkaufen wollen. Ja. Das musst du heute anders machen, um irgendwie dich von der Masse abzuheben.
100%. Ja. Genauso auch auf diesen ganzen Netzwerkveranstaltungen. Ich meine, wir haben uns auch auf einer Netzwerkveranstaltung kennengelernt. Mittlerweile habe ich mich, um ehrlich zu sein, da auch ein bisschen zurückgezogen, vor allem halt jetzt in Dubai, weil ja, es ist nur noch teilweise eine reine Verkaufsveranstaltung. Also jeder versucht halt
nicht
direkt.
Nicht nur teilweise.
Also jeder versucht halt direkt 100%. Gleich immer irgendwas zu pitchen und da geht so dieses echte Netzwerken halt einfach verloren.
Ja, ich merke allgemein, dass ich das tatsächlich in diesen über 2 Jahren, wo ich jetzt hier bin, auch gemerkt habe, diese Communities haben sich verändert. Mhm. Also ich finde Netzwerken super wichtig. Also ich bin pauschal auch ein super Netzwerker. Ich bin in einigen Business-Clubs, in einigen aktiv, in einigen mehr passiv, je nachdem, wie es sich halt ergibt. Und wenn man wirklich netzwerkt, dann ist es schon auch gut. Und ich finde so allgemein Communities wichtig, weil wir lernen immer voneinander. Und wenn sie Gleichgesinnte zusammenkommen auf dem gleichen Niveau, dann entsteht da eine Dynamik, die kannst du sonst nicht erreichen. Und was mir jetzt aufgefallen ist, als ich die ersten Communities hier besucht habe, da war vieles auf Augenhöhe. Und in letzter Zeit habe ich das Gefühl, dass unheimlich viele Touristen auch in diesen Communities rumhängen, ja, die halt mal vorbeischauen und du bist nicht mehr auf Augenhöhe. Das heißt, es gibt ein starkes Gefälle. Der eine, der lebt hier schon, hat ein Business, ist erfolgreich. Der andere hat erst angefangen, der andere überlegt, der andere will einfach nur mal sich das anschauen. Und wenn die Gruppe dann nicht mehr so homogen ist, dann kann auch kein Mehrwert mehr entstehen, weil dann ziehen immer der Einzelne zieht vom anderen. Aber das ist nicht der Sinn von der Community. Und das, glaube ich, ist gerade so ein Problem, was ich persönlich erkenne. Ich muss auch sagen, ich bin nicht mehr ganz so viel unterwegs, weil es mir tatsächlich oft mehr Energie raubt, als es mir gibt, was ich voll schade finde. Also eigentlich, weil es mir witzigerweise tatsächlich so ist, wenn du nicht in deutschsprachigen Communities hier unterwegs bist, ist es ganz anders. Ja. Es ist so eine deutsche Krankheit, glaube ich, gerade auch. Und auch der Beef, der immer entsteht zwischen den Einzelnen, finde ich auch so typisch deutsch. Also du bekommst den Deutschen aus Deutschland, aber nicht andersrum.
Dem kann ich nur zu 100% zustimmen. Vor allem wird es dann halt witzig, wenn plötzlich aus dem Nichts irgendwie eine andere Community entsteht, habe ich auch schon gesehen. Und dann der Gründer von der einen Community sauer wird, wenn die dann irgendwie rübergehen oder die versuchen dann die Kontakte von der Community, hast du bestimmt auch schon erlebt, dann entsteht plötzlich
Kindergarten.
Eine neue WhatsApp-Gruppe.
Das ist reiner Kindergarten.
aber es geht hier ums Ego, das ist traurig. Es ist noch nicht mal ein Businessmodell. Also es ist nicht so, dass jetzt, weil der eine jetzt in die andere Community geht, jetzt der andere deswegen weniger Umsatz hätte, sondern es ist ja prinzipiell ja kein wirklicher Umsatz oder Business Case dahinter. Da frage ich mich immer, Leute, habt ihr nichts anderes zu tun, als euer Ego zu pushen? Ja. Konzentriert euch doch mal auf eure Werte, auf eure Vision, auf euer Leben. Was wollt ihr überhaupt erreichen? Und wenn der geht, dann warst du so der Falsche.
Im Endeffekt ist es nur Gier. Und das ist das, was wir die ganze Zeit ansprechen, dass die meisten Leute versuchen, immer etwas zu verkaufen, sich profilieren zu wollen. Ja? Weil wenn jetzt du zum Beispiel bei uns im Club bist, und jetzt kommt ein anderer Club, der was Ähnliches macht. Und du sagst jetzt, hey, bei euch gefällt es mir nicht mehr, ich gehe darüber. Dann sage ich, dann geh. Da muss ich doch nicht jetzt dir hinterherlaufen. Aber leider Gottes ist es bei vielen so, dass die das einfach machen und dann noch die anderen Leute schlecht reden. Und das ist nicht geil.
Ja, da fehlt halt auch der unternehmerische Gedanke. Weil normalerweise, wenn in irgendeiner Art und Weise ein Wettbewerber auf den Markt kommt und du merkst, es wandern Kunden zu diesem Wettbewerber, dann musst du erstmal gucken, warum ist das so?
Ganz genau.
Wie kann ich die Menschen besser binden, wie Kundenbindung schaffen, Loyalität in irgendeiner Art und Weise, wie kann ich noch mehr Mehrwert bieten, was macht dieser Mensch richtig, was ist da der Grund? Aber das Ego ist beiseite. Das ist tatsächlich ein Wettbewerb, was sehr, sehr gut ist.
Absolut, absolut.
Ja, weil wenn du der Einzige auf dem Markt bist, dann vergisst du solche Dinge sehr schnell.
Ja.
Ja, und gerade solche Monopolgestellungen, das ist ja oftmals ein Punkt, also habe ich selber auch schon öfter mal gehabt, wo ich gedacht habe, hey, eigentlich gefällt es mir hier gar nicht oder diese Person oder wer immer, aber wenn du keine andere Wahl hast,
dann musst du es machen.
Dann musst du es machen. Ja, und deswegen ist Wettbewerb ziemlich gut.
Für den Konsumenten auf jeden Fall.
Ja, aber auch als Unternehmer, weil so wirst du besser. So
ja, gut, aber, nicht darauf aber ich sage jetzt mal, also da muss ich jetzt mal pragmat sein. Ja. Wenn ich die Wahl habe, Monopol zu haben und Geld zu verdienen für schlechte Dienstleistungen, dann würde ich wahrscheinlich als Pragmat auch das mitnehmen.
Ja.
Also sind wir mal ehrlich, also einfach verdientes Geld ist doch auch schön.
100%.
Also gut, also als Unternehmer ist Monopol schon was Nettes.
Ja, aber du wirst besser, wenn du Wettbewerb hast. Oder
auf jeden Fall, aber die Frage ist immer das, wenn man nicht muss, dann muss man nicht.
Ja,
Also ich bin das extrem pragmat. Also ich muss sagen,
wie heißt das schon?
Das stimmt, da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir 100% recht.
Wer hat, der hat, ne?
Aber immer die Leute, die andere schlecht reden, fällt sowieso mal auf die Person zurück, die schlecht redet. Das ist meine Meinung, weil es ist wie so, wenn ein Kinofilm total schlecht gesprochen wird. Ja. Du gehst trotzdem in den Kinofilm, weil du wirst wissen, ist er wirklich so schlecht. Ja. Also es fällt immer auf die Person zurück, die im Endeffekt schlecht redet, und die schlecht geredet werden, haben eigentlich selten Schaden. Und ich verstehe sie ja mal auch nicht. Man kann da eigentlich drüber stehen und einfach mal relaxed sein. Und man muss nicht ständig immer verkaufen, weil entweder hast du die Ausstrahlung, dass du verkaufst und dass du Autorität bist oder erfolgreich bist. Und wenn nicht, dann halt nicht. Dann kannst Natürlich. Du so reden, wie du willst, und verkaufst du trotzdem nichts.
Menschen kaufen ja immer bei Menschen.
Ja.
Und ja, wenn du sympathisch bist, wenn einfach ein Draht zu dir da ist und wenn die Menschen mit dir harmonieren, dann werden die auch bei dir kaufen.
Ja.
Ja. Und das ist ja viel angenehmer. Du hast vorhin einen Punkt angesprochen, und zwar das Thema Systeme, solange Systeme funktionieren, und dann, wenn Systeme nicht mehr funktionieren, dann müssten die geändert werden oder dann kommt vielleicht was Neues, oder auch wenn du dich langweilst dementsprechend. Da können wir vielleicht nochmal auf deine aktuellen Systeme reden, über deine aktuellen Systeme reden oder das, was du jetzt gerade auch in Planung bist, weil aktuell, ich weiß es nicht, wie lange dieses Video online sein wird, wann die Zuschauer dieses Video sehen, aber aktuell hast du ja ein Programm, das ziemlich gut läuft, die Social Media Revolution.
Genau.
Keine Ahnung, wie lange es noch geben wird, aber du bist ja auch im Hintergrund schon ein bisschen was am Vorbereiten. Ich weiß nicht, inwieweit du uns da schon ein bisschen Einblicke geben kannst.
Also Marketing ist ja, also die OBC-Strategie ist ja mein Klassiker, und irgendwie musst du ja immer in den Markt gehen und irgendwie dich auch also ich habe zum Beispiel, wenn ich als Speaker gebucht werde, versuche ich, dass ich alle 2 Jahre ein neues Programm habe, sodass die Kunden, die mich innerhalb von 2 Jahren gebucht haben, nach 2 Jahren wieder buchen. Also wenn du aber das Programm nicht änderst, dann ist es schwierig. So, jetzt rede ich über Marketing. Gut, ich habe das Marketingrad nicht neu erfunden, meine Kollegen auch nicht. Wir erzählen eigentlich immer das Gleiche. Also müssen wir uns eine tolle Verpackung einfallen lassen. Und aktuell gehe ich halt mit der Social Media Revolution durch Deutschland, auch mit dem aktuellen passenden Buch dazu. Und im Hintergrund fallen natürlich schon die nächsten Punkte. So, es war eigentlich geplant, dass wir dieses Jahr die Social Media Revolution auslaufen lassen und das nächste Programm launchen. Aber das ist tatsächlich jetzt in Deutschland so gut angekommen. Ich war jetzt 3 Wochen auf Tour und jeder lässt sich von diesem Produkt so triggern und der sagt, so geil, ich will auch. Und es ist auch eine coole Story, keine Frage. Also ich meine, wenn ich auf der Bühne stehe, sage ich auch so, komm, hast du jetzt Lust, dann steh mit mir auf, lass uns die Fackel anzünden, lass die Revolution starten. Also es ist schon irgendwo auch eine coole Story, keine Frage. Aber ich habe geglaubt, dass irgendwann mal das Thema durch ist. Aber selbst Kunden, die schon seit 2 Jahren dieses Programm nutzen, sagen, nee, ich will das Programm wieder haben. Mhm. Und dann lassen wir es auch weiterlaufen. Also wäre jetzt blöd, was zu canceln, was funktioniert. Aber schon, ich gucke schon auch immer zu gucken, okay, was ist die nächste Keynote? Weil wir machen jetzt zum Beispiel, informieren wir unsere Kunden, dass die Deutschlandtour nächstes Jahr in Planung ist mit dem und dem Programm. Das heißt, wir haben ein neues Programm wieder, wo die Kunden mich dann buchen können. Mhm. Und das versuchen wir dann schon auch so ein bisschen abwechslungsreich zu machen, dass wir immer mit was Neuem sind, dass wir uns ein Thema raus, mein Social Media Revolution war das Thema, das allgemeine Social Media Thema, wie das mein Leben verändert hat, wie es allgemein, welche Möglichkeiten du hast, also mal ganz ehrlich, wir würden heute nicht zu dritt an diesem Tisch sitzen, gäbe es keine sozialen Netzwerke.
100%.
Und ich bin immer noch total begeistert über das, was man erreichen kann, nur wenn man einen Account sich anlegt und wie es mein Leben verändert hat. Also es ist immer noch, es ist eine tiefste Dankbarkeit, die ich verspüre für ein Tool, was eigentlich total gefährlich auch ist, weil es ja unser Leben und auch, man merkt ja auch tatsächlich die politischen Sachen, es verändert alles. Aber trotzdem hat es viel mit Positivem verändert. So, gleichzeitig merke ich aber auch, das nächste Thema kommt, und das ist Reichweite. Mhm. Also das nächste Thema ist ganz klar das Thema Reichweite. Die nächste Speech heißt Haus der Reichweite, wo wir mit dem Unternehmer gemeinsam besprechen, wie viel Prozent deiner Reichweite nutzt du von 100% und wie ist die Differenz von deinem Umsatz, weil dir die Reichweite fehlt. Das ist eine ganz einfache Formel, die wir da entwickelt haben, und das wird der Baustein 2025 werden.
Super spannend. Da kannst du uns sicherlich auf eine gewisse Art und Weise auch unterstützen.
Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich.
Da bin ich mir auch schon ganz sicher. Ich freue mich sehr drauf. Gerade was das Thema Reichweite angeht. Würdest du sagen, aus deiner Sicht, dass es schwieriger geworden ist, heutzutage auf Social Media Reichweite aufzubauen? Ich höre das immer wieder von größeren Accounts, dass sie das Gefühl haben, dass Reichweite teilweise ein bisschen eingeschränkt wird. Das größere,
ja. Also, wenn ich überlege, ich habe angefangen damals mit Social Media sehr, sehr unbeholfen. Ich habe einfach hässliche, schlechte Selfies gemacht und habe darauf Likes bekommen. Ich habe Kommentare bekommen. Ich habe dann irgendwann Selfies mit Promis gemacht und die haben dann die noch mehr Reichweite bekommen. Und heute kannst du, keine Ahnung, dir den Arm abhacken und dir das Auge ausstechen und dann bekommst du irgendwie ein Zehntel dieser Reichweite. Es hat sich was verändert. Mhm. Liegt aber auch daran, dass einfach es alles so inflationär geworden ist. Du hast TikTok, du hast Instagram, Post, Reels, Stories. Du hast YouTube, YouTube Shorts. Du müsstest ja 24/7 konsumieren. Und du hast schon dieses, die Menschen gehen auch wieder ein bisschen zurück in die Realität, wieder ein bisschen Detox, das Thema Social Media. Mhm. Und all das ist natürlich kombiniert mit mehr Werbeeinnahmen für die Aktionäre von den Plattformen, immer mehr Umsatz generieren, immer mehr Influencer, die eigentlich 24/7 Homeshopping anbieten und nicht mehr Real Life und das, mit was sie groß geworden sind. Es hat sich verändert. Der Konsument geht nicht komplett alles mit und das merkst du und die Plattformen probieren super viel aus und ich merke auch, wenn wir Kunden betreuen, die kleine Accounts haben, wirklich die erst anfangen, die haben teilweise mehr Reichweite und sind erfolgreicher als so Accounts wie ich, die seit vielen Jahren irgendwie über 100.000 Follower haben, da merkst du kaum noch Wachstum. Also ich merke nichts, ich merke, dass was kommt und was geht und es bleibt immer irgendwie gleich. Also ich müsste richtig, richtig viel tun, damit sich was verändert. Und da muss man auch wieder klar, ich bin Pragmat, Aufwand nutzen, ist es überhaupt gegeben? Und ich bin der Meinung, man muss immer die Kirche im Dorf lassen. Aber es gibt andere Tools, die man sehr gut kombinieren kann. Ich bin der Meinung, Social Media ist eines von 12 Bausteinen und vieles davon funktioniert auch offline und ich muss offline mit online kombinieren. Mhm. Und wenn man das nicht macht, dann hat man ein Problem, weil Social Media allein verkauft nicht.
Absolut, da gebe ich dir zu 100% recht. Ja. Und ich habe gerade festgestellt, die Zeit läuft uns wieder davon. Wir haben jetzt nur noch ein paar Minuten Zeit für heute, leider.
Tatsächlich, Mensch, ja. Ich habe noch so viele Fragen. Also,
wir hätten jetzt wieder noch zwei, drei Stunden weitersprechen können. Das stimmt, aber
Mensch, ist schon wieder eine
Stunde. Die Zeit, die verfliegt, unfassbar. Das ist wirklich unfassbar, vor allem, wenn man sich mit Menschen unterhält, wo man gerne zuhört, ne? Ja. Wie jetzt bei dir zum Beispiel.
100%.
Vielleicht, lieber Markus, früher oder später kannst du ja nochmal zu unserem Podcast kommen, wenn du möchtest. Aber hast du irgendwelche abschließenden Worte für unsere Zuhörer, Zuschauer? Kannst du denen irgendwelche Tipps mitgeben? Genau.
Als Unternehmer wachsen zu können, musst du dir auf jeden Fall ein Umfeld suchen, was dich von deiner eigenen Umfeld abgrenzt. Also der Wachstum entsteht immer da, wo die Komfortzone verlassen wird. Sucht ihr zum Beispiel für unseren Club, also euren Club, wo ich ja zum Glück auch einer der Experten sein darf, finde ich eine optimale Gelegenheit. Warum? Hier kann man sich austauschen mit Menschen, die mehr erreichen wollen, die auch weiterkommen wollen. Und immer dann, wenn es momentan sind harte Zeiten. Also ich finde momentan, ich gucke wenig Nachrichten, ich versuche dieses Thema nicht zu haben, aber trotzdem will ich informiert bleiben, weil es ein Teil meines Jobs ist. Es sind harte Zeiten gerade und es ist unheimlich schwer, motiviert zu bleiben, weil man denkt so, macht es überhaupt noch Sinn, was in meinem eigenen Leben zu verändern, weil egal was ich mache, die Welt geht ja unter. Also das ist das, was man ja hört. Und genau an so einem Punkt ist es wichtig, sich Gedanken zu machen, mit welchen Menschen möchte ich mich austauschen? Welches Mindset möchte ich teilen? Und was ist auch so die Vision übergeordnet? Und wenn ich keine habe, dann muss ich mich mit Leuten unterhalten. Und ich finde, man muss sich eine Community suchen. Man muss sich austauschen. Und dann, wenn man was gefunden hat, was man liebt, dann muss man rausgehen damit. Man muss, ist ganz ehrlich, ein Social-Media-Post ist in 2 Sekunden gemacht. Ich habe heute alles in der Hosentasche, um erfolgreich zu sein. Ich kann ein Millionenunternehmen mit Smartphone leiten und führen und jeder kann es schaffen, weil ganz ehrlich, ich habe viel geschafft in meinem Leben. Ich schreibe gerade mein 8. Buch. Ich bin absolut weder hochintelligent, noch bin ich super engagiert, noch bin ich super, ich bin super faul. Also ich bin das Gegenteil von dem, was man, glaube ich, immer erwartet. Ich mache einfach nur das, was mir Spaß macht. Ich liebe meine Arbeit und wenn man was liebt, was man tut, dann fühlt sich Arbeit nie wie Arbeit an. Ja. Und das ist das, glaube ich, was ich jedem mitgeben will. Also die Zeit ist viel zu kurz und man hat nur ein Leben, um irgendwas zu tun, auf was man keinen Bock hat.
Das können wir genauso
stehen lassen. Sehr, sehr weise Worte.
Absolut, 100%. Dem kann ich nur zustimmen. Markus, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Immer gerne.
Wir freuen uns schon. Also ich bin mir 100% sicher, dass die Menschen, die hier zuhören, zuschauen, also ihr müsst, by the way, falls ihr auf irgendeiner Audio-Streaming-Plattform gerade unterwegs seid, wie Spotify, Apple Podcast, kommt auf YouTube, ihr müsst den Markus live sehen. In Farbe, 100%.
Absolut.
So ein wunderschöner Mensch, ihr müsst ihn unbedingt in live sehen.
Wir verlinken natürlich seine ganzen Kanäle unter diesem Video.
Selbstverständlich. Ne?
Oder unter diesem Beitrag.
Genau. Ihr werdet ihn auch bei uns im Mitgliederbereich finden und mit Sicherheit auch auf dem einen oder anderen Event in Dubai oder auch weltweit, werden wir dann sehen. Vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne.
Bis zum nächsten Mal.
Vergesst natürlich nicht, diesen Kanal zu abonnieren.
Genau, dankeschön.
Liken und natürlich auch zu kommentieren.
Das ist schon wieder was. Ich vergesse sowas voll oft,
weil ich
in meinem Kopf immer davon ausgehe, dass die Menschen so weit denken können und nicht immer jedes Mal daran erinnert werden müssen.
Können die nicht.
Du musst die Menschen jedes Mal immer wieder daran erinnern. Bitte, wenn euch diese Folge gefallen hat, und ganz offensichtlich hat sie es, wenn ihr bis jetzt zugehört habt, dann folgt.
Dann leite doch mal die Abmoderation, würde ich sagen. Hey?
Ja. Mach du das,
komm. Ja. Mach du das doch.
Jetzt kommt der Experte hier. Ganz
also, richtig. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass doch einfach meine Bewertung da. 5 Sterne tun nicht weh, im Gegenteil, Support ist kein Mord. Hat dir diese Folge nicht gefallen oder du solltest hier mal am Tisch sein, dann solltest du dich auf jeden Fall melden. Ne? Denn hier um dieses Video und diesen Podcast herum findest du alles, was du brauchst, um an diesem Tisch zu sitzen. Ne? Und wenn du der Meinung bist, diese Folge hat dir weitergeholfen oder einer deiner Freunde, dann teile dir doch einfach, weil es wäre total egoistisch, wenn du das nicht teilen würdest. Und wir hören uns mit Sicherheit alle wieder bei einer der nächsten Folgen hier in diesem Podcast.
Wow,
der Experte Dankeschön. Hat gesprochen. Dankeschön. Und in diesem Perfekt. Sinne wünsche ich jedem noch einen angenehmen Tag weiterhin, Abend, wie auch immer. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Danke. Ciao.